Wir haben uns in den letzten Wochen viel mit dem Thema Gebet beschäftigt. Das Gebet neu zu verstehen, was das Gebet ausmacht, was das Gebet bedeutet. Und immer wenn es um das Thema Gebet geht, dann schwingt bei mir im Kopf ein ganz bestimmter Text mit. Und dieser Text fordert mich immer wieder neu heraus, weil er mich an eine Sache erinnert, nämlich was ich beim Beten vergessen habe. Klaus hat in seiner ersten Predigt ganz am Anfang gesagt, beim Gebet geht es nicht um einen Zwang, um eine Pflicht, die ich erfüllen muss. Und auch heute möchte ich nicht den moralischen Zeigefinger heben, sondern euch auf eine Gedankenreise bzw. in einen Text mit hineinnehmen. Und deshalb habe ich auch den Titel ganz bewusst in Ich-Form gewählt, weil ich merke, in meinem Gebet, in meinem Gebetsalltag gibt es Aspekte, die ich immer wieder vergesse oder die mir völlig aus dem Blick geraten. Und vielleicht, wenn ihr den Text auch durchlest, mitlest, werden euch auch Sachen bewusst oder vielleicht könnt ihr euch mit Sachen auch identifizieren. Es geht um einen Text, den Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus schreibt. Paulus musste weiter nach Mazedonien und hat ihn zurück in Ephesus gelassen, um sich dort um die Gemeinde zu kümmern. Aber Paulus macht sich Sorgen um ihn und schickt ihm einen Brief, der voll ist mit Tipps, mit Ratschlägen, wie er die Gemeinde leiten soll, aber auch für sein persönliches geistliches Leben, damit er dort keinen Schiffbruch erleidet. Und in diesem Brief stehen diese Worte, die ich mir heute mit euch anschauen möchte, aus dem Buch 1. Timotheus, Kapitel 2. Und der erste Punkt, der mir da bewusst wird, was ich beim Beten vergessen habe, ist, wie ich bete. Und so schreibt Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen. Paulus schreibt vorher an Timotheus, dass er den guten Kampf kämpfen soll, dass er im Glauben festhalten soll. Und jetzt kommt diese Aufforderung. Hey Timotheus, jetzt sage ich dir etwas ganz Wichtiges, hör gut hin. Ich ermahne dich, das, was jetzt kommt, ist mein Ratschlag für dich, es ist gut für dich. Hier heißt es vor allen Dingen, die NGÜ übersetzt das schön mit den Worten, das Erste und das Wichtigste, das, was zählt, das sage ich dir jetzt. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe. Das ist für Paulus das Wichtigste. Beim Gebet geht es um Bitten. Das bedeutet, ich komme mit einer persönlichen Not zu Gott, weil ich Hilfe brauche, weil ich alleine nicht weiterkomme, weil ich auf eine gewisse Sache keinen Einfluss habe, weil ich Gott brauche. Gebete, das Wort bedeutet oder symbolisiert die Hinwendung zu Gott, sich Gott anzuvertrauen, eine Situation, eine Sache oder sich selbst Gott abzugeben. Fürbitten ist etwas, das uns geläufig ist, für jemand anderen zu beten, für jemand anderen im Gebet einzustehen und Danksagung, Gott meinen Dank zum Ausdruck zu bringen. Interessant ist, dass all diese vier Worte im Plural stehen. Nicht einmal zu bitten, einmal zu danken und eine Fürbitte zu tun und so kann ich jeden Tag was abhaken und das kann weg von meiner Liste, sondern Paulus geht es um etwas Kontinuierliches, um etwas Häufiges, Anhaltendes. Und das Spannende ist auch, dass die ersten drei Worte eigentlich fast Synonyme sind. Man könnte fast sagen, Paulus sagt, das Wichtigste ist Gebet, Gebet, Gebet und Dankbarkeit. Und diese drei Synonyme, einige Übersetzungen machen das beim zweiten Wort. Man könnte auch sagen, es geht um Flehen. Das Wichtigste ist, dass ich zu Gott flehe, dass ich immer wieder im Gebet zu ihm komme, mit ihm im Gebet ringe und dass das Gebet wirklich mein Leben durchzieht. Das ist der erste Punkt. Und wenn man im Text weitergeht, dann merke ich, dass ich noch etwas anderes beim Gebet immer wieder vergesse, nämlich für wen ich bete. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen. Mein Gebet soll sich nicht nur ständig um mich selbst drehen, um meine Probleme, um meine Sorgen. Wie oft kommt es vor, dass ich mit meinem Gebet geize? Also ich möchte gern, dass andere für mich beten und ich selber bete auch nur für mich. Aber Paulus sagt, das Wichtigste beim Gebet ist, dass wir wirklich flehen, im Gebet stehen für alle Menschen, für andere Menschen, nicht nur für mich, nicht nur für meine Familie, vielleicht meine engsten Freunde, sondern auch für Menschen, die ich nicht ständig im Blick habe. Wir haben in diesem Jahr einen Gottesdienst gehabt, wo wir für verfolgte Christen gebetet haben. Das kann ich öfter machen, auch ich alleine, privat, indem ich auf die Seite von Tour Nations gehe, mir die Anliegen hole oder auch von mir aus. Dass ich für Familienangehörige meiner Freunde bete, dass ich für meine Arbeitskollegen bete, dass ich für Leute bete, die mir im Laufe des Tages in den Sinn kommen, die ich auf der Straße begegne, Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe, Leute, die ich wieder neu kennenlerne, einfach mal im Gebet über meinen Tellerrand hinausschauen. Ich denke nicht, dass Paulus damit meint, ich muss jeden einzelnen Menschen abhaken, sondern was Paulus hier sagen möchte ist, wenn du betest, wenn ich bete, dass ich meinen Kopf mal von mir selber, von meiner Situation hebe und auch andere Menschen in den Blick nehme, für andere bete, Menschen, für die ich nicht eh schon Tag für Tag bete. Nachdem Paulus das gesagt hat, wird er noch spezifischer für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Paulus sagt, wir sollen für, ich übersetze es mal, auch für Politiker beten und Menschen in hohen Positionen. Und Paulus sagt, es ist wichtig, für Regierende zu beten. Und dann muss ich mir selbst auf die Zunge beißen und überlegen, wie oft mache ich das? Wie oft, gerade auch in den letzten Monaten, beschwert man sich über die Politik, wie schlecht gerade alles läuft oder wie unzufrieden man ist. Aber wie oft sage ich, ich bete mal für meine Politiker. Ich bete mal für die Zukunft der Regierung. Ich bete für sie. Vielleicht scheitert es schon daran und da bin ich auch nicht der Beste. Kenne ich überhaupt ihre Namen? Weiß ich überhaupt, für wen ich beten müsste, wenn es um Politik geht? Ich meine, die Dame kenne ich noch. Unseren Bürgermeister Herr Rätz, den kenne ich auch, aber was ist darüber hinaus? Ich habe einfach ein Beispiel, das ist noch der Ministerpräsident von NRW oder hier ist ein Bild von unserem Landeskabinett. Man kann auch größer gehen, aber da habe ich kein schönes Gruppenfoto vom Bundesministerium gefunden. Bete ich für solche Menschen? Menschen, die Einfluss haben. Mir ist das Thema zum ersten Mal bewusst geworden während meines Studiums. Wir hatten das Fach politische Ethik. Dort waren wir in Berlin, haben uns mit Abgeordneten getroffen, mit ihnen geredet. Aber Teil jeder Vorlesung war, für Politiker zu beten. Und das war für mich neu. Das war für mich ungewohnt. Und Paulus sagt, es ist gut und wichtig, für Menschen zu beten, die Einfluss haben, auch auf mein Leben. Dazu können auch Lehrer gehören, die haben Einfluss auf das Leben unserer Kinder, für Dozenten, für meine Professoren, für Ausbilder, für Chefs, für Vorsitzende, für Abteilungsleiter, für Menschen in Verwaltung, verschiedene Beamte. Denke ich an solche Menschen in meinem Gebet? Stehe ich für sie im Gebet ein? Paulus sagt, das ist etwas Wichtiges. Und dann erklärt Paulus nämlich, warum ich dafür beten soll. Und die Antwort klingt sehr banal. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das ist der erste von zwei Gründen. Und Paulus sagt, ich soll für führende Menschen, für Regierende beten, damit ich ein ruhiges und stilles Leben führen kann. Ein Leben in Frieden. Und der Text betont zwei Facetten des geistlichen Lebens. Einmal die Gottesfurcht. meine persönliche Beziehung zu Gott, meine Begegnung mit Gott. Ich soll für diese Menschen beten, damit ich meinen Glauben frei ausleben kann, dass ich keine Angst vor Verfolgung haben muss, dass ich meinen Glauben nicht irgendwo im Untergrund geheim ausleben muss. Aber auch Ehrbarkeit. Das Wort Ehrbarkeit hier meint mein Tun und Handeln, dass es sichtbar wird für andere Menschen, dass sie sehen, wie ich lebe, was ich tue und beeindruckt sind, Respekt davor haben, was ich tue, dass mein Christsein im Alltag wahrgenommen werden kann. Dass mein Glaube in Wort und Tat sichtbar wird. Und das ist einfacher in einem Land, wo ich meinen Glauben in Freiheit ausleben kann, wo ich Frieden habe. Und Paulus betont es, weil er sagt, das ist kein Standard. Es ist nicht normal, wie ich das kenne, dass ich meinen Glauben offen bekennen darf. Denn wenn man in die Geschichte der Christen schaut, sie ist geprägt von Verfolgung, von Anfeindung, von Druck. Und Paulus sagt, deshalb ist es so wichtig, dass ihr dafür betet. Betet, dass ihr oder dass wir oder ich, dass ich diese Freiheit, die ich hier habe, auch weiter haben kann, um meinen Glauben zu verbreiten, um meinen Glauben leben zu können, um meinen Glauben nicht verstecken zu müssen und dass mein Glaube ein Licht ist. Und der zweite Grund ist auch ganz spannend. Paulus sagt, dieses Gebet für andere Menschen, auch für Politiker, das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und hier ist es wieder. Gebet ist nicht egoistisch oder selbstsüchtig. Mein Gebet sollte sich nicht nur um mich drehen, damit ich ein schönes, ruhiges, angenehmes, friedliches Leben habe und ich gebe Gott meine alltäglichen Probleme, damit mein Leben noch entspannter, angenehmer und leichter wird. Gott hat ein Anliegen. Und Paulus gibt Gott den Titel, er ist der Retter. Und Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir immer wieder neu bewusst machen muss. Gott liebt alle Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn das Gottes Wunsch ist, wenn das Gottes Sehnsucht ist, ist es dann nicht für mich, der ich Jesus nachfolge, der ich Gott liebe, sollte das nicht auch mein Herzschlag sein? Sollte das nicht auch für mich wichtig sein? Paulus sagt, das ist gut und angenehm, wohlgefällig vor Gott, dass ich für die Rettung anderer Menschen bete, für meine Familienangehörige, für Freunde, für Bekannte, auch für Politiker. Und dass ich nicht nur einmal bete, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, man betet und denkt, es passiert nichts und ich höre auf. Und deshalb sagt Paulus, betet, betet und betet, fleht, sei da konstant, sei da beharrlich, sei da hartnäckig, bleib dran, denn Gott will, dass jeder gerettet wird. Egal, was die Person verbockt hat, egal, wie tief die Person gesunken ist und auch wenn sie von allen abgeschrieben wurde oder wenn ich sage, in meinen Augen hat die Person das gar nicht verdient, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Häufig kommt an dieser Stelle die Frage, ja, warum rettet Gott nicht einfach alle? Und ich möchte euch eine kleine Analogie aus meinem Leben erzählen. In der Schule hatte ich viele nette Lehrer. Und es gab Lehrer, die uns auch mochten und uns gerne eine Eins geben würden, aber das ist nicht so einfach. Ich war jemand, mündlich war ich ziemlich gut. Ich habe mich mit vielen Lehrern verstanden und ich konnte reden. Ich habe immer die Hand oben gehabt, einfach auch nur zu zeigen, ich könnte was sagen. Und oft stand ich deshalb mündlich Eins. Das Problem war jedoch, es gab noch Klausuren, also schriftliche Prüfungen, und das fiel mir überhaupt nicht leicht. Da aufs Papier zu bringen, meine Gedanken, meine Analysen, das war einfach nicht meine Sache. Und es fiel mir immer schwer, mich auszudrücken. Manchmal hat man schlecht gelernt, man hat Sachen vergessen, man hat Sachen vertauscht. Und da war eine Eins ziemlich weit weg. Und so kamen Lehrer oft auf mich zu und sagten, Dennis, was sollen wir mit dir machen? Mündlich stehst du eins, schriftlich bist du vier. Wie passt das zusammen? Es waren einfach Fehler da. Es war einfach nicht gut genug. Eine Lehrerin hat mir sogar gesagt, Dennis, egal was du machst, du wirst nie besser als 2- bei mir sein. Es wird nie gut genug sein. Es wird nicht ausreichen, weil deine Leistung nicht gut genug ist. So ähnlich ist es bei uns Menschen. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Aber dann sieht Gott unser Leben und er sieht die Sünde in unserem Leben und diese Sünde trennt uns von Gott. Sie ist wie eine Mauer, die zwischen mir und Gott steht, die ein Hindernis ist. Und genau deshalb starb Jesus am Kreuz. Er starb, um dieses Problem, die Sünde aus dem Weg zu schaffen, um diese Mauer einzureißen und diesen Weg, diese Beziehung zu Gott wieder zu ermöglichen. Und Jesu Tod am Kreuz ist der größte Beweis dafür, dass Gott will, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Jeder, der versteht, dass diese Sünde uns von Gott trennt, bekommt durch Jesus die Möglichkeit, wieder in Frieden mit ihm zu kommen. Und wenn ich mich frage, ob ich das verdient habe, dass Jesus das für mich getan hat, dann ist die Antwort nein. Ich kenne mein Leben, ich habe es nicht verdient, aber Gott liebt mich und Gott will, dass ich die Möglichkeit habe, gerettet zu werden, Vergebung zu bekommen, das ewige Leben zu haben. Der Text sagt aber auch, dass da etwas dazugehört, nämlich, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Menschen zu der Einsicht gelangen, ich schaffe es nicht alleine. Ich bin nicht gut genug für Gott. Ich brauche Hilfe. Ich bin auf Vergebung angewiesen. Ich brauche Jesus. Alleine schaffe ich es nicht. Ich habe leere Hände. Und wer das versteht, wer das begreift, wer Gott sein Leben hinlegt, der erlebt den rettenden, heilenden und verändernden Gott. Und diese Botschaft gilt für jeden Menschen. Und das ist etwas, was in meinem Gebetsleben auftauchen sollte. Und deshalb soll ich für andere Menschen beten, damit sie genau zu dieser Erkenntnis kommen. Deshalb soll ich für Regierende beten, damit ich diese Botschaft frei und überall verkünden kann und darf. Und deshalb soll ich ein Licht sein. Immer wenn ich diesen Text lese, merke ich, das habe ich beim Gebet vergessen. Das kommt bei meinem Gebetsleben oft zu kurz. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, was du denkst, wenn du diesen Text jetzt mitgelesen hast. Immer wenn ich diesen Text mich damit beschäftige, bekommt das Gebet für mich eine ganz neue Bedeutung. Gebet ist so viel mehr, als einfach Gott nur meine Problemchen aufzuzählen. Gebet kann mein persönliches Leben verändern. Gebet kann das Leben eines anderen verändern. Gebet kann unser ganzes Land verändern. Gebet ist etwas so Kostbares und deshalb sagt Paulus zu Timotheus, das Wichtigste ist, dass wir beten, dass wir das an den Anfang stellen. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir durch diese Predigtreihe das Gebet ganz neu für uns entdecken. Und ich möchte gern als praktische Anwendung eine Gebetsrunde machen. Und du bist da völlig frei, wie du es machst. Du kannst das, was dich gerade beschäftigt, was dir gerade im Kopf ist, gerne für dich selbst im Gebet mit Gott behandeln. Du kannst dich zu deinem Nachbarn drehen und mit ihm zusammen beten. Ihr könnt euch auch in kleine Gruppen stellen und beten. Also jeder, wie er selbst möchte. Aber ich möchte uns jetzt Zeit geben, dass wir gemeinsam zu Gott im Gebet kommen.